gehöre ich eigentlich in diesen Betrieb? Ich habe es in Geschäftsführerrunden direkt angesprochen, dass ich gesagt habe, das halte ich für die falsche Entwicklung.
Irren ist menschlich, heißt es. Genau. Deshalb heißt mein Podcast Geirrt? Nein, gelernt. Fehler sind genauso alltäglich wie Erfolge. Nur mit einem Unterschied. Über Erfolge sprechen wir gerne, über Fehler lieber nicht. Am liebsten lassen wir sie unter den Tisch fallen. Besser ist es aber, sich dem Fehler zu stellen. Noch besser ist es, daraus zu lernen und am allerbesten anderen davon zu erzählen. Dann müssen wir diese ja nicht auch noch selber machen. Ich werde gleich mit meinem Gast über seinen persönlichen Führungsfehler und seine Schlussfolgerungen sprechen. Aber zuvor sei er kurz vorgestellt. Mein Gast ist als Norddeutscher im Jahr 1991 nach Ravensburg in Baden-Württemberg gegangen, um dort Betriebswirtschaft zu studieren. Ein Praxisdozent nahm ihn dann gleich mit in die Berufswelt einer Kette von Reha-Kliniken. Nach der Reha-Branche folgten Stationen in einem kommunalen Krankenhausverbund und vielen Jahren in der Eingliederungshilfe. Die meiste Zeit verbrachte mein Gast aber in der stationären Altenhilfe. Er arbeitete unter anderem für 3 private Pflegeheimketten, die ihm nach eigener Aussage alle, und jetzt kommt's, unter dem A-Punkt wegverkauft wurden. Heute ist er mit Stolz Heimleiter und Vorstand einer kleinen Altenhilfestiftung in Braunschweig. Er genießt das Berufsleben nunmehr aus einer Langfristperspektive. Er sagt, unsere Stiftung gibt es seit 1786. Die Pflegeversicherung und mit allem, was danach kommt und kam, überleben wir auch noch. So sein Credo. Michael Henze, so heißt mein Gast, ist mit Leidenschaft als BWLer in der Pflege unterwegs. Aus einem Zufall heraus hat er im Jahr 2002 ein Heft geschrieben. Es heißt BWL für Pflegekräfte. Einfach erklärt, für immer gemerkt. Dieses Buch sorgte dafür, dass Herr Henze seit vielen Jahren unser Fort- und Weiterbildungsangebot der Bildungsakademie der Johannesdiakonie Mosbach bereichert. Und jetzt kommt mit! Lasst uns in die Küche gehen und Herrn Michael Henze begrüßen. Guten Tag zusammen. Ich freue mich, dass Sie alle zuhören und uns jetzt viel Zeit schenken. Herzlich willkommen, Herr Henze. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Ja, herzlich willkommen, Frau Wolf. Ja, ich habe mich ja besonders damals gefreut. Auf dieses Buch gab es ja diverse Resonanz. Unter anderem haben Sie damals ja auch angerufen und gefragt, ob ich nicht mal zum Dozieren kommen könnte. Und das Merkwürdige war, dass aus dem Raum 7 jemand angerufen hat, der auch Hochdeutsch gesprochen hat. Das waren Sie. Ne?
Genau. Ja, das stimmt.
Wenn mich früher mal Leute gefragt haben, ob ich auch mal im Ausland studiert hätte, habe ich früher mal gesagt, ja, in Oberschwaben. Ne?
Ja.
Genau, das hat immer Spaß gemacht, ja.
Ja, man merkt halt, dass man sehr nah an Österreich, an Italien dran ist. Also hier ist das feine, angenehme Klima und die heitere Stimmung der Menschen zu spüren. Und ab und zu sind Sie ja auch bei uns, Herr Henze, und dann weiß ich, dass Sie sich auch freuen, so ein bisschen Urlaubsfeeling zu bekommen bei
ja,
uns.
Genau.
Aber heute reden wir jetzt nicht über Urlaub, sondern über die Arbeit.
Schade, und, ja.
Ja, die Arbeit macht uns doch auch ein bisschen Spaß, Herr Henze.
Ja, doch.
Und jetzt habe ich ja gesagt, dass Sie ja Vorstand sind einer kleinen Stiftung und als Vorstand sind Sie dort ja auch in einer Führungsposition, beziehungsweise können ja auch auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken als Führungskraft. Mhm. Da wollte ich Sie gerne was fragen und zwar, es gibt eine Gallup-Studie, bei denen werden Mitarbeitende befragt, so nach ihrer Arbeitssituation. Mhm. Und diese Studie habe ich mal genommen und habe die umgefummelt in Fragen, die ich gerne Führungskräften stelle. Jetzt stelle ich Ihnen aber nicht alle Fragen, sondern nur vielleicht 1, 2. Und
ja,
ich bin mal gespannt, was Sie darauf antworten. Was würden Sie sagen, wo Sie jetzt gerade sind? Denken Sie, dass Sie als Vorgesetzter, als Vorstand, haben Sie da alle Freiheiten, das zu tun bzw. zu lassen, wo Sie sagen würden, ja, das ist aber auch genau richtig und angemessen? Oder würden Sie sagen, eigentlich hätten Sie gerne noch mehr Freiheiten oder zu viel? kann ja
Nein,
vielleicht auch sein.
also ich habe jetzt in der Tat eine perfekte Situation, habe aber auch natürlich andere Situationen in meinem Berufsleben schon erlebt. Aber wir sind halt eine kleine Stiftung, eigenständig. Ich habe einen ehrenamtlichen Stiftungsrat. Und das sind Personen, die ich alle total mag und schätze. Und wir tauschen uns auch zwischendurch immer mal aus. Wir haben ja nur unsere 3 Stiftungsratssitzungen im Jahr. Die reichen eigentlich gar nicht zum Informationsaustausch aus. Und dann telefonieren wir mal eine Stunde oder ich schreibe zwischendurch mal eine lange E-Mail an die Stiftungsratsmitglieder und dann meldet sich mal zwischendurch einer. Morgen gehe ich mit einem zusammen Kaffee trinken hier in der Stadt. Also das ist ein sehr, sehr netter und vertrauensvoller Austausch. Ist eigentlich eine Traumsituation. Und gleichzeitig achten sie aber trotzdem natürlich genau darauf, was man tut. Also insofern alles gut.
Jetzt haben Sie mir ein Stichwort gegeben, dass Sie ja dort in einer Gruppe sind, wo Sie sich ab und zu mal treffen, auch außerhalb Ihrer Sitzungen. Ist es auch das, was Sie motiviert, oder sind es die Mitarbeitenden, die Sie auch motivieren können, Ihre Arbeit gerne zu machen? Oder was spornt Sie so an?
Also bei den Mitarbeitenden ist es halt so, ich brauche möglichst Mitarbeiter um mich herum, die bereit sind, selbstständig Entscheidungen zu treffen. Und da darf dann auch mal was in die Hose gehen, da muss man dann halt auch zu stehen. Aber ich mag es eigentlich nicht, wenn ich immer wegen jeder Kleinigkeit irgendwie befragt werde. Und das wiederum habe ich hier in der Stiftung auch von Anfang an gleich vorgefunden. Also wir sind ja ein kleines Team, ne? Also das ist ja wirklich eng und überschaubar. Und von daher, deswegen sage ich, meine Situation ist eigentlich wirklich gerade optimal. A, Mitarbeiter mit einem hohen Grad von Verantwortung, dass sie da ihre Entscheidungen treffen. Und auf der anderen Seite ein Stiftungsrat, der das eigentlich genauso abdeckt, wie wir die Kultur hier leben. Also so zufrieden war ich noch nie.
Oh, das hört sich ja toll an, Herr Henze, aber ich weiß ja, wir hatten ja ein Vorgespräch geführt, das war nicht immer so.
Ja.
Und können wir mal auf diese Zeit zurückblicken, wo das für Sie nicht so perfekt und optimal war,
Ja.
oder wo Sie sagen würden, aus heutiger Sicht ist es vielleicht nicht so optimal gelaufen?
Also, was denke ich, jedem in seinem Berufsleben widerfährt, sind Situationen, wenn er mit den Entscheidungen seiner Vorgesetzten nicht umgehen kann und dazu auch nicht stehen kann. Und dann muss man unheimlich aufpassen, welchen Weg man geht. Also das eine ist, es bildet sich so eine innerbetriebliche Opposition. Man weiß eigentlich, ja, also ich muss mit dem Vorgesetzten leben, aber trotzdem suche ich nicht die direkte Konfrontation, sondern suche mir so meine Nische mit Kollegen und denken wir uns halt unseren Teil und denken, na gut, was der da auch immer quatscht. Auf der anderen Seite kann die Situation auch gefährlich sein, dass man an der Stelle dann wirklich auch illoyal wird und sich diese Grundsatzfrage nicht stellt, gehöre ich eigentlich in diesen Betrieb? Weil die Frage ist, eigentlich muss ich es ja, wenn ich nicht mit einverstanden bin, angehen und ansprechen. Und wenn ich weiß, ich kann das nicht, ja, dann muss ich auch mal die Konsequenzen ziehen und muss mir wahrscheinlich einen anderen Arbeitgeber suchen. Das ist eine Situation, ich denke, das geht ja wirklich ganz, ganz vielen so, dass sie diese Entscheidung dann nicht treffen. Aus nachvollziehbaren Gründen, die Arbeitsplatzsicherheit, man hat ein Haus gebaut, man hat eine Familie gegründet und muss sich in irgendeiner Art und Weise arrangieren. Aber für so einen Betrieb ist das immer eine gefährliche Situation, wenn es da nicht zu einem offenen Austausch kommt und ein hoher Grad von Opposition im Betrieb am Laufen ist.
Herr Henze, können Sie das denn sich noch mal reindenken oder genauer erinnern an die Situation, in der Sie das so erlebt haben? Waren Sie da der Mitarbeitende, der illoyal war, oder wie war da konkret Ihre Situation, damit wir uns das gut vorstellen können? Was war denn da
Ja,
los?
also de facto ist, ich bin der Illoyale an der Stelle dann gewesen. Und zwar, ich kam mit meinem Vorgesetzten de facto nicht klar. Ich habe so ein paar Grundsatzüberzeugungen. Dazu zählt bei mir vor allem, dass man möglichst eine ganz schlanke Verwaltung vorhalten muss, weil es schwierig ist, also das ist immer, wenn ich ein bisschen ausholen darf, das ist bei mir die Wasserkopftheorie. Wenn sich ein Wasserkopf erstmal gebildet hat, dann beschäftigt sich ein Wasserkopf untereinander. Das ist extrem problematisch, weil in so einem Betrieb dann ganz viel Kosten durch die Gegend rennen, die keinerlei Produktivität erzeugen. Noch schwieriger wird es dann, also aus Sicht der Handelnden an der Basis, die denken sich dann halt auch schon, na gut, da oben sitzt der Wasserkopf, aber solange sie mich nicht stören, ist es auch okay. Das Ganze nimmt dann aber die Dimension an, irgendwann will der Wasserkopf eine Analyse fahren und dann fragen sie die handelnden Akteure. Das heißt, die handelnden Akteure werden dann auch noch mit Arbeit vom Wasserkopf beschäftigt, der allerdings auch nichts zu tun hat mit dem, was eigentlich die originäre Aufgabe im Betrieb ist. So, und dann kommt eine Unzufriedenheit und dann bildet sich sozusagen noch mehr Opposition. An dem Punkt war ich. Ich habe stark interveniert, das habe ich sogar offen gemacht, zur Bildung halt von Unmengen von Stabsstellen.
Was heißt das, offen interveniert? Was haben Sie
Ich
da
habe
gemacht?
es in Geschäftsführerrunden direkt angesprochen, dass ich gesagt habe, das halte ich für die falsche Entwicklung. Dabei bin ich auch mal so salopp gewesen. Ich rede manchmal halt auch wirklich salopp. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, Controller vermehren sich bei uns im Unternehmen wie Karnickel. Und wobei, das sollte jetzt keine Kritik an den Controllern sein, sondern eher an der Thematik, wie umfassend man ein Berichtswesen aufgebaut hat. Aber das war natürlich jetzt nicht die Art und Weise, was meine Vorgesetzten an der Stelle hören wollten, weil sie davon überzeugt waren, dass der Weg, den sie dort gehen, richtig ist.
Oh, das ist heikel. Offene Kritik an Vorgesetzten lässt uns selbst in einem schlechten Licht dastehen. Vor allen Dingen in einem Meeting. Die anderen Anwesenden werden sich dann eher nicht dazu äußern, uns zur Seite stehen oder ihre Meinung dazu äußern, die vielleicht unserer gleicht, sondern sie werden vielmehr ihren Beobachterposten einnehmen. Unterstützung sollten wir uns da eher nicht erhoffen. Was passiert, wenn wir im Rahmen eines Meetings offensiv Kritik oder Bedenken gegenüber der Geschäftsleitung aussprechen? Richtig. Wir sorgen dafür, dass die Geschäftsleitung möglicherweise ihr Gesicht verliert. Und selbst wenn wir Recht haben, wecken wir damit eher Zweifel und Misstrauen an unserer Loyalität. Was ist besser? Wählen wir lieber einen richtigen Zeitpunkt und vereinbaren dazu ein Vier-Augen-Gespräch. In diesem Gespräch drücken wir nicht kraftvoll unsere Bedenken aus, sondern wir stellen der Geschäftsleitung offene Fragen. Zum Beispiel, ich habe mir dazu Gedanken gemacht und mir ist noch unklar, wie man dafür sorgen kann, dass. Oder ein anderes Beispiel, wie muss ich mir das vorstellen, wenn? Besser, wir bieten in einem solchen Gespräch unsere Unterstützung an und zeigen Lösungen auf. Und damit beweisen wir unser Interesse am Unternehmen und dass wir das Gesamtunternehmen im Blick haben. Dafür wurden wir schließlich in unsere Position gebracht. Aber hören wir mal, wie es weitergeht.
So.
Wie war denn da die Reaktion? Gab es unmittelbar eine Antwort oder haben Sie da erst später eine Reaktion gemerkt?
In dem konkreten Fall war es so, dass von Seiten eines Vorgesetzten dann ein, sag ich mal, mit Zeitversatz von 2 Jahren eine bewusste Konfrontation gesucht wurde, die dann halt dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich will hier nicht mehr weiterarbeiten, ich will einen Aufhebungsvertrag. Da ist er dann natürlich auch gleich drauf eingegangen. Das war ja auch sein Ziel. Aber heute im Nachgang weiß ich, er konnte gar nicht anders. Ne? Also ich war ja sichtbar illoyal. Ich habe ja dann auch den Punkt begangen, dass ich mit meinen hierarchisch unter mir stehenden Mitarbeitern über die Situation auch offen gesprochen habe. Und das kann ich eigentlich nicht machen. Ich muss mich dann halt entscheiden an der Stelle, kann ich den Weg des Unternehmens so mitgehen? Kann ich es nicht? Muss ich halt gehen. Ich wäre froher gewesen, wenn wir es damals einfach offen angesprochen hätten, weil ich jetzt nicht der Zocker bin, der da jetzt sich irgendwo hinsetzt und sagt, ich warte jetzt mal auf irgendeine Kündigung und versuche hier eine hohe Abfindung oder so mir zu besorgen. Das kann ich nicht, will ich nicht, ist nicht in meinem Naturell.
Wenn Sie sagen, Sie haben sich mit Ihren Mitarbeitenden, also nicht mit den Kollegen, sondern mit den Mitarbeitenden da solidarisiert, Was hat sie dazu bewogen? Sie konnten sich ja nicht damit identifizieren, dass jetzt so die Verwaltung so sich da entwickelt hat. So drücke ich das jetzt mal aus. Und wie war denn das dann von Ihrem Gefühl her? Was war Ihnen da wichtiger? Also mit Ihren Mitarbeitenden so, sich solidarisch zu fühlen? Oder ging es Ihnen darum zu zeigen, ich stehe nicht dazu, was von uns hier erwartet wird? Was war das so konkret? Was hat Sie dazu bewogen, da offen darüber zu sprechen, dass Sie nicht einverstanden sind?
Naja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das viele nachvollziehen können. Sie hängen nachher in der Sandwich-Position. Ihre Vorgesetzten haben eine Erwartung an Sie und Sie wissen, wie Ihre Mitarbeiter denken. Und ich habe gedacht, wie meine Mitarbeiter. Und daher, das habe ich aus vollstem Inbrunst der Überzeugung gemacht, weil ich hätte ja sonst für die Entscheidungen der Vorgesetzten innerhalb meiner Organisationseinheit werben müssen. Das konnte ich nicht.
Ja, verstehe.
Und ich denke, das geht ganz vielen so im Berufsleben. Und jetzt ist es natürlich einfach zu sagen, ja, da muss man die Konsequenzen ziehen und gehen, weil die meisten können das gar nicht. Und dann gibt es irgendwie eine Form von Akzeptanz zu dem, was da gemacht wird. Oder ja, wie soll man das sonst beschreiben? Man arrangiert sich damit. Und was passiert dann? Es stellt in dem Betrieb dann auch keiner wirklich mehr in Frage, was da eigentlich passiert. Im Zweifel wird noch stolz drüber berichtet und nach außen über irgendwelche tollen Maßnahmen noch in Instagram berichtet. Und eigentlich denkt jeder im Betrieb, boah, ne, ich weiß nicht, wen wirklich das jetzt interessiert oder wer daran glaubt. Ne? Und eigentlich ist das so blöd, das ist so unehrlich. Ich glaube, manchmal ist uns da auch so ein bisschen der gesunde Menschenverstand weggegangen. Ich habe mir die Frage ganz häufig gestellt, wie kommt das? Oder warum ist es auch so, dass viele Sachen viele Leute gar nicht in Frage stellen? Ich komme zu der komischen meiner eigenen Interpretation, dass das vielleicht daran liegt, dass wir schon die Folgegeneration von Leuten sind, die schon nur noch verwaltend auf die Welt gekommen sind. Ja, also ich denke mir mal, dass vor 30, 40 Jahren eine Berufsgeneration noch anders aus einer anderen Sozialisierung in den Beruf hineingekommen ist. Wir sind ja jetzt in einer zunehmend akademisierten Welt. Die Menschen suchen diesen höheren Berufsabschluss, sie suchen dann halt eine entsprechende akademische Laufbahn und dementsprechend sind natürlich dann auch Stellen entstanden, die dann sozusagen ohne den Umweg von irgendwas, was man von der Pike auf gelernt hat, sofort in irgendwelche Stabsstellenfunktionen geführt hat. Und dann ist ja die Frage, bekommen diese Mitarbeiter eigentlich ernsthaft noch mit, wie die Basis über sie denkt? Oder laufen die an zwei Paralleluniversen völlig aneinander vorbei? Und das glaube ich eher, das ist heutzutage so. Natürlich geht der Mitarbeiter aus der Stabsstelle abends nach Hause und sagt, ich habe einen tollen Job gemacht. Aber die Frage, ob das jetzt für den, der an der Basis tätig ist, überhaupt wichtig war, ich glaube, die stellt sich keiner.
Das ist die Haltungsfrage, die Sie da ansprechen. Womit identifiziere ich mich in meiner Rolle, in meiner Funktion? Was sind meine Aufgaben? Und ich habe das auch zu früheren Zeiten, auch bei früheren Arbeitgebern schon erlebt, dass Personen aus der Verwaltung immer vermisst wurden an der Basis. Da hieß es immer, Mensch, die müssen mal zu uns kommen, damit die überhaupt mal sehen, wie es uns hier geht, ja? Und die Leute aus der Verwaltung haben aber es nicht so explizit ausgedrückt, aber gesagt, das kann ich gar nicht. Sobald ich sehe, wie die Basis da kämpft, kann ich gar nicht mehr solche verwalterischen Prozesse in Gang setzen oder das Budget so eng fassen, weil ich dann um die Not vor Ort weiß. Und deswegen gehe ich da gar nicht erst hin und gucke mir das Elend an, weil ich sonst meinen Job hier nicht mehr machen kann. Was
Und wenn wir
sagen
über
Sie dazu?
Verwaltung reden, dann muss man auch klar sagen, wir reden da nicht über das, was sozusagen die essentiell notwendige Verwaltung ist, also eine Personalverwaltung, eine Buchhaltung oder so. Da haben wir, glaube ich, gar nicht diese große Dissonanz zwischen den Bereichen. Also der Mitarbeiter in der Wohngruppe weiß, die Personalabteilung braucht die und die und die Werte, damit sie die Zuschläge richtig abrechnen können. Die brauchen die Krankmeldung, damit sie das eben weiterverarbeiten können. Dasselbe gilt, wenn es um Abrechendaten geht. Das ist nicht das, was ich meine, sondern ich meine eher in einem Prozess von vielen Jahren entstandene Stabsstellen, wenn sie sich jetzt einen großen Träger im Sozialbereich denken, dann sind irgendwie Marketingabteilungen dazugekommen. Oh Gott, jetzt muss ich kurz überlegen, das sind so viele Sachen, die dazugekommen sind. Die heißen nur bei jedem Träger irgendwie anders. Dann gibt es eine Gruppe für unterstützte Kommunikation. Ach Gott, ich kriege sie gar nicht alle hin. Auf jeden Fall, Sie haben, glaube ich, auch eine bestimmte Vorstellung darüber. Und das ist ja auch alles gut und wichtig. Früher war es nur so, als es das alles nicht gab, mussten sich die Mitarbeiter in der Wohngruppe Dinge eben selbst erschließen. Also da war entweder ein schwer Engagierter dabei, der sich das selbst erschlossen hat. Und dann, wenn so Unternehmen größer und professioneller werden, gliedern sie das halt irgendwann aus in Fachabteilungen. So. Und dann gibt es, das gibt es immer so, dann gibt es zwischen einigen Mitarbeitern und den Fachabteilungen eine gute Zusammenarbeit. Aber dann kann auch so etwas entstehen, dass die Fachabteilung sagt, also nach dem Motto, ach, die in den Wohnbereichen, die sind aber salopp gesagt alle zu blöd dafür. Ne? Und wir sind sozusagen hier, wir sind die Einzigen, die hier im Unternehmen noch eine Ahnung davon haben. So, und dann entstehen Parallelwelten. Und das habe ich egal wo, das habe ich bei allen Trägern immer erlebt. Und deswegen ist eigentlich der einzige Ansatz, um das hinzubekommen, ist, dass es eine extrem hohe Wertschätzung in Fachabteilungen geben muss zu denen, die täglich ihre Arbeit direkt, also in unseren Branchen, am Bewohner ausüben. Und auch die Vorstellung darüber haben, warum ich bestimmte Ziele, die ich mir in meiner Fachabteilung überlege, gar nicht umgesetzt kriege, weil da ein Mitarbeiter ist, der jetzt gerade zur Arbeit gekommen ist, wo das Kind morgens krank war, in der Familie irgendwas anderes Blödes aufgetreten ist, wo nachher wieder der Anruf kommt, weil in der Schule fällt wieder mal 3 Stunden Unterricht aus und ich muss wieder gucken, wie ich das Leben meiner Familie anders geplant und arrangiert kriege. Und da stehen bestimmte Themen eben nicht dann im Vordergrund. Und
Verstehe.
deswegen entstehen einfach immer Dissonanzen zwischen den Bereichen. Eigentlich ist das ganz banal, aber wenn man sich damit beschäftigt, stellt man fest, dass das fast in jedem Unternehmen ein Problem darstellt, wenn die Bereiche zu stark voneinander getrennt sind.
Aber Herr Henze, darf ich jetzt noch mal drauf zurückkommen, wenn Sie jetzt noch mal an Ihre Situation damals erinnern? Und sagen, boah, Sie waren ja da in dieser Sandwich-Position. Und davon gibt es viele, die in dieser Situation sind und die in sich auch spüren, boah, ne, ich bin hier nicht mit allem einverstanden. Ich muss auch manche Entscheidungen, die von oben, so sage ich es jetzt mal, getroffen werden, die muss ich jetzt in meine Mannschaft oder in mein Kollegium hineintragen. Fällt mir aber schwer, weil ich eigentlich gar nicht so richtig dahinter stehe. Was würden Sie denen denn jetzt für einen Tipp geben, außer hinschmeißen und den Arbeitgeber wechseln? Und Sie sagen, da gibt es ja so viele davon, wo Sie wahrscheinlich wieder genau das Gleiche erleben. Wie verhält man sich da am besten?
Also wir sind uns, denke ich, darüber einig, dass das eine extrem komplexe Frage des Alltags ist, die aber ganz, ganz vielen Leuten eben begegnet. Und ich glaube, man fängt immer an, darüber nachzudenken und dann wird man von schönen Sachen des Alltags, die ja auch immer kommen, davon abgehalten, darüber strategisch weiter nachzudenken. Also wir müssen jetzt mal so tun, als wenn wir uns jetzt hinsetzen und machen das. Ich könnte mir vorstellen, dass es gut wäre, wenn eine Kraft, die dann in dem Dilemma steht, sich offen auch vor seine Mitarbeiter stellt und sagt, ich bin hier jetzt in einem Konflikt. In der Tat sehe ich an dem, was uns sozusagen hier als Vorgabe gemacht wird, die und die und die und die Probleme. Dennoch ist es eine Entscheidung, die das Unternehmen getroffen hat und die Erwartungshaltung hat, dass das von uns umgesetzt wird. Weil wir aber wissen, dass das so, wie es dort geplant war, nicht umsetzbar ist, könnten wir jetzt nur probieren, in einem vernünftig gearteten Prozess das Ganze rückzukoppeln. Das wäre jetzt sozusagen vielleicht eine einigermaßen schlaue Antwort darauf, wenn ich mich nicht ganz lächerlich machen will vor meinen hierarchisch untergliederten Mitarbeitern, weil die merken natürlich, ob sie dazu stehen oder nicht.
Ja, also ich glaube, wichtig wäre, dass man sich als Chef dann nicht zum Opfer der Höhergestellten, der Entscheidungsträger macht und sagt, boah, Leute, jetzt müssen wir hier auch noch dieses und jenes umsetzen. Dabei wissen wir ja alle, das klappt sowieso nicht, ne? Weil Mitarbeitende wollen ja eigentlich keinen Chef haben, der genauso machtlos ist wie sie selbst. Sie brauchen ja jemanden, der sozusagen auch eine gewisse Zugkraft hat. Und ich glaube, so wie Sie das auch gesagt haben, wenn man den Eindruck vermittelt, es ist einem völlig klar, wie schwierig, komplex die Situation ist, Aber wir bleiben da aktiv. Wir sind nicht nur in der Reaktion, sondern wir tun was. Und selbst wenn es bedeutet, wir sprechen darüber, was können wir da vielleicht trotzdem noch für uns aus dieser Situation gewinnen, dann glaube ich, schafft man das vielleicht ein bisschen besser, da diese Gratwanderung zu gehen.
Ja, nehmen wir mal das Beispiel von so einem, also nehmen wir jetzt, ich sag mal, Beispiel Komplexanbieter in der Eingliederungshilfe. Ich habe ja selbst für einen Komplexanbieter gearbeitet. Ich kann mir vorstellen, dass sogar die Inklusion mit der Schaffung von kleineren Einheiten im Raum sogar den Beteiligten vor Ort wieder mehr Kreativität zuschustert, weil man kann, gerade wenn man sich dann so weit in der Fläche verteilt hat, gar nicht mehr so groß irgendwo zentral durchregieren. Also die wesentlichen Informationen, die zwischen Verwaltung und den Bereichen ausgetauscht werden, sind softwarebasiert. Die kann man sich da halt entsprechend ziehen. Aber ob so ein Gelingen funktioniert in so einer kleinen Einheit vor Ort, hängt extrem vom Geschick der beteiligten Mitarbeiter ab, von der Art und Weise, wie sie im Team funktionieren, weil man kann sich nicht auf irgendein großes Backup oder so drauf zurückgreifen. Da braucht man aber auch wieder Mitarbeiter für, die in der Lage sind, dann mit diesen Freiheiten auch umzugehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Inklusion an der Stelle tatsächlich denen hilft, die selbst gestalten wollen. Verstehen
Ja,
Sie, wie ich das meine?
die Mitarbeitenden vor Ort, die da in ein neu gebautes Haus ziehen mit neuen Kollegen, die es so in dieser Konstellation vorher noch nicht gab. Die fangen wirklich bei fast bei null an und müssen sich um Dinge kümmern, um die sie sich früher nicht kümmern mussten. Also ob das jetzt der Winterdienst ist oder irgendwelche Hausmeistertätigkeiten, damit das Licht weiter brennt, das mussten die früher ja nicht machen. Da haben sie recht. Es erfordert auf der einen Seite Kreativität, sehr viel Selbstbewusstsein, Gestaltungswille. Aber es ist genau das, was sich die Führungskräfte eigentlich originär mal gewünscht haben. Als Leitung möchte ich was bewirken, was bewegen, etwas gestalten. Und das ist da wesentlich eher möglich und nötig, so wie Sie das auch sagen. Aber ich glaube, so dieser Hinweis darauf, dieses Gefühl von, ich bin jetzt nicht mehr so loyal meinem Träger gegenüber oder meinem Arbeitgeber gegenüber, das klopft ja an die eigenen Werte an, mit denen wir unterwegs sind. Und da gehe ich auch ganz mit Ihnen, wenn man das Gefühl hat, die eigenen Werte, die werden mit Füßen getreten und kommt da nicht mehr raus. Und mit meinen Mitarbeitenden darf ich mich im Grunde auch nicht solidarisieren. Sie haben den Weg gewählt. Also Sie haben ja den Aufhebungsvertrag dann unterschrieben, ne? Sie sind dann gegangen. Jetzt sind Sie ja Vorstand.
Ja.
Jetzt gibt es ja vielleicht bei Ihnen auch Vorgesetzte oder Mitarbeitende, die Ihnen schon gesagt haben, nee, Herr Henze, damit sind wir jetzt aber nicht so einverstanden. Wie gehen Sie dann damit um? Freuen Sie sich
Also,
über so eine Resonanz? Ja, nicht?
ich muss an einer Stelle, ist es leichter, ein kleines Unternehmen zu leiten, weil es extrem unmittelbarer ist. Also wenn man jetzt tatsächlich ein großes Unternehmen übernimmt, dann übernehme ich es ja auch automatisch mit all den Stabfunktionen, die da sind. Und so eine Woche hat halt nur seine, sag ich mal, mindestens 40 Arbeitsstunden und dann realistisch wahrscheinlich eben 60 oder 70. Aber ich muss mich ja dann trotzdem darauf verlassen können, was die Leute tun und bis ich das gecheckt habe, ob sie das wirklich so tun und im Sinne des Unternehmens oder auch meiner eigenen Vorstellungen tun, dann sind schon wieder Jahre vergangen und ne, man hat eigentlich fast gar keine Chance, da irgendwie durchzuregieren. Das ist total schwer. Jetzt wieder bezogen auf eine kleine Betriebsgröße. Auch da kann man natürlich Fehler begehen, aber sie bekommen schon unmittelbarer ein Feedback.
Feiern Sie das, wenn Sie so ein Feedback bekommen?
Naja, ja, also man muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man irgendwann meint, dass man Situationen aufgrund seiner Berufserfahrung grundsätzlich einschätzen kann. Beispiel: Mit zunehmendem Alter mache ich mir weniger Gedanken darüber, wie Mitarbeiter über meine Entscheidungen nachdenken. Das hat mich als junger Mensch mehr geprägt. So, heute sage ich, egal wie, das ist notwendig. Wir können nur so entscheiden und wir müssen den Weg gehen. Und dann sieht man einem Großteil der Mitarbeiter Gott sei Dank an der Nasenspitze an in einem kleinen Laden, wie sie jetzt darüber denken. Und dann kann man da auch schlichtweg mal hingehen, weil man ist ja ohne Stabsstelle oder sonst was dazwischen. Und dann sagt man einfach, ich weiß, dass Sie das jetzt total blöd finden, ne? Aber ich habe es deswegen entschieden, weil. Ja, und dann ist es so, ne? dann geht es halt. Also ein schönes Beispiel ist, wir müssen ja alle zur Kenntnis nehmen, es gibt keine Köche mehr. Wir haben aber den Grundsatz, also wir wollen jetzt bitte nicht aus irgendeiner Zentralküche versorgt werden, weil da wird irgendwo morgens das Essen um 7 Uhr produziert und wird dann irgendwo gefühlt erstmal 5 Stunden lang durch die Gegend gefahren, bis es dann mal irgendwo am Ort landet. Aber da gibt es ja Gott sei Dank heutzutage einen Haufen von technischer Verfahren, wie man Essen in verschiedenen Convenience-Stufen sich einkaufen kann und dann halt hier vor Ort generieren kann. So, und dann haben sie natürlich das Problem, da haben sie noch den Restteil an Leuten, die bei ihnen im Betrieb kochen können. Ein Teil ist aber auch schon in Ruhestand gegangen und sie wissen, okay, die anderen, die danach kommen, nee, die wird es gar nicht mehr geben, da kommt gar keiner nach. Also muss man das Produktionsverfahren ändern. Und dann beispielsweise habe ich eine herrliche Mitarbeiterin in der Küche, die sagt mir genau mit ihrem Gesichtsausdruck, wie sie jetzt gerade über mich denkt. Aber die kann ich direkt drauf ansprechen, ihr das erklären. Und dann sage ich manchmal auch, schenken Sie mir trotzdem noch ein Lächeln, ne? Und dann können wir auch zusammen lachen, ne? Und wenn ich morgens dahin marschiere in die Küche und zapfe mir da einen Kaffee ab, dann sage ich auch, also ohne Lächeln verlasse ich jetzt hier gerade nicht die Küche, ne? So. Das ist halt das Unmittelbare. Das haben sie natürlich nicht beim großen Träger, ne? Wenn der Vorstand von einem großen Träger wird nie die Chance haben, sich irgendwo mit seinem Küchenmitarbeiter zu unterhalten. Ne? Aber dennoch ist es natürlich so, dass die Mitarbeiter sagen: Mensch, was hat er denn da wieder entschieden? Und ne? Aber man muss ja auch realistisch sein. Die Mitarbeiter müssen ja auch das Recht haben, über ihren Vorgesetzten auch mal ein bisschen abzulästern. Ne? Also das wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Ne?
Nennt man dann Psychohygiene. Das ist ja auch wichtig.
Ja.
Wir kommen so langsam zum Ende unseres Gespräches, weshalb ich aber wirklich gerne von Ihnen noch mal so eine Botschaft hören möchte für alle, die zuhören und die sich vielleicht jetzt auch gerade in so einem inneren Konflikt befinden. Was würden Sie denen mit auf den Weg geben?
Also ich würde allen, die am Anfang ihres Berufslebens stehen, etwas mit auf den Weg geben wollen, lernt es von der Pike auf. Warum? Ich habe den Fehler, glaube ich, selbst gemacht. Ich bin in so ein duales Studium reingerutscht, war ratzfatz fertig und stand dann da mit jungen Jahren und dachte, ich weiß, wie es geht, ne? Und natürlich wusste man eigentlich gar nichts. Und dementsprechend ist das Selbstbild und das, was andere von einem haben, weit auseinander. Und das führt nicht dazu, dass man wirklich an der Stelle groß vorankommt. Und immer dann, wenn man etwas von der Pike auf gelernt hat, ist man auch besser gefeit vor Rückschlägen.
Meinen Sie jetzt mit von Pike auf beispielsweise, wenn wir jetzt junge Führungskräfte haben oder noch Unerfahrene, dass die zu führen von der Pike auf lernen sollen oder eher den grundständigen Beruf?
Also ich doziere ja nun schon auch seit vielen Jahren bei Ihnen im Hause und habe ja so etliche aus den Schulungstagen da so vor mir. Und da sind ja einfach tolle Leute drunter. Die haben da irgendwann mal Heilerziehungspflege gelernt und waren aber vom Typ her so, dass sie einfach gerne Verantwortung getragen haben. So, und dann sind die halt ja weitergekommen. Und das ist es ja tatsächlich, das ist vielleicht der nächste Tipp, den man geben kann, ist, lernt es von der Pike auf. Und rennt nicht weg, wenn Verantwortung verteilt wird, weil dann kann man sich eigentlich gegen Karriere gar nicht wehren. Das
Schön.
ist so. Ne?
Das haben Sie schön gesagt, ja. Herr Henze, jetzt, denn wenn Sie so einen anstrengenden Tag hatten, weil Sie nicht so nette, tolle, erfreuliche Botschaften zu verkünden hat, gibt es irgendetwas, das Ihrer Seele wieder gut tut im Sinne von, was essen Sie dann gerne oder was kochen Sie sich gerne? Haben Sie irgendwie so ein Lieblingsgericht, was sozusagen Ihre Stimmung wieder hebt?
Nö, das habe ich nicht. Also ich hab immer eine halbe Stunde Weg nach Hause. Ich setze
Ja.
mich ins Auto, höre mir einen Podcast an, ich bin aber fairerweise, ich muss auch sagen, ich ruhe eigentlich größtenteils in mir. Also es gibt da nur wenig, was mich da wirklich irgendwo langfristig plagt. Und was mich im Beruflichen plagt, wenn ich den Punkt habe, greife ich zum Hörer und rufe irgendjemanden von meinem Stiftungsrat an. Also das ist einfach so, dass ich sage, das geht ja, glaube ich, allen so. Man muss ja irgendwo seine Sachen mit irgendwem teilen. Und dann mache ich das und dann geht es mir wieder gut. Also für jeden, der es noch nicht gesehen hat, empfehle ich immer die Szene bei Crocodile Dundee Teil 1, als die Lebensgefährtin von Crocodile Dundee ihm erklärte in New York, was ein Psychologe ist. Das wusste er ja nicht in seinem australischen Busch. Und sie grinste ihn dann an und sagte, ihr habt in Australien keine Psychologen. Und er sagte, nee, ich erkläre es meinem Kumpel Wally in der Kneipe und der erzählt meine Probleme allen anderen und dann habe ich auch keins mehr. Ne? Genau.
Ja.
Und da steckt ein bisschen was hinter der Aussage. Ne? Also jeder braucht zur eigenen Psychohygiene jemanden, mit dem er über seine Probleme reden kann.
Oh, das war jetzt die Psyche, die Sie da jetzt sozusagen wohlgesonnen stimmen.
Über eines muss man sich im Klaren sein. Sobald man auch nur die erste Stufe der Karriereleiter genommen hat, gehört man zu denen da oben. Und ab da ist Psychohygiene außerhalb Ihres internen Kreises zu betreiben. Bleiben Sie diskret und suchen Sie außerhalb des Unternehmens Möglichkeiten, Dampf abzulassen. Ihre Chefs sind auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen angewiesen und sollten sich auf Ihre Loyalität unbedingt verlassen können. Informationen, die man Ihnen unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut, müssen Sie unbedingt für sich behalten. Außer natürlich, es ginge um kriminelle Verfehlungen in der Geschäftsleitung. Fragen Sie sich, sind Sie mit manchen aus dem Team befreundet und pflegen Sie eine vertrauensvolle Beziehung zu diesen? Ist Ihnen der kollegiale Austausch mit Ihren Mitarbeitenden unverzichtbar? Sollten Sie dazu neigen, sich intern zu verplaudern, gilt: Beteiligen Sie sich besser nicht am Tratsch über die Chefs. Wechseln Sie lieber das Thema oder verlassen Sie noch besser die Runde unter einem Vorwand. Es ist gut, sich immer wieder selbst zu beobachten und aufmerksam zu bleiben, wie man das innere eigene Gleichgewicht hält.
Aber ich lasse Sie nicht raus, Herr Henze, bevor Sie mir nicht gesagt haben, was Sie total gerne essen oder wenn Sie was zu feiern haben. Ein Rezept. Also es muss jetzt nicht ein Rezept sein. Ich bin auch zufrieden, wenn Sie sagen, das und das essen Sie gerne.
Mensch, da haben Sie mir, das würde eine wirklich schwere Frage. Ich esse wirklich total, ich esse sehr breit gefächert. Also ich esse alles total gerne. Also das ist, nee, es wird zunehmend vegetarischer in meinem Leben, merke ich. Ne? Genau, das so
Okay.
unbedarft. Und das sind dann, und das kann dann auch gern was Orientalisches oder Schrägstrich Asiatisches sein. Ne? Genau. Ja,
Ja,
Jetzt haben wir eine Antwort.
wunderbar.
Ja.
Vielen Dank.
Ja.
Herr Henze und alle, die jetzt zuhören, also diesmal gibt es in den Shownotes kein Rezept, weil Herr Henze einfach alles mag. Und
Genau.
schaut in die Bücher, ja, in die Kochbücher. Ja, vielen Dank, Herr Henze. Ich freue mich, dass Sie da uns an Ihren Gedanken haben teilhaben lassen, aber nicht nur an Ihren Gedanken, sondern auch an Ihren Erfahrungen. Und möglicherweise werden Sie darüber auch noch mal wieder in Ihren Seminaren sprechen. Und vor allen Dingen grüßen Sie Ihre Köchin.
Ja, das ist eine herrliche Frau.
Ja, die wüsste bestimmt genau, wo Sie immer am liebsten zuerst in welchen Topf Sie reingucken, wenn Sie da in die Küche gehen, ne?
Da würde sie jetzt gleich wieder darauf antworten, Töpfe gibt es hier ja nicht mehr, ne? Aufgrund
Ach
des
ja,
Produktionsverfahrens. Da kriege ich gleich wieder mein
stimmt.
Fett weg, aber damit kann ich umgehen, ja.
Okay.
Okay.
Ja, danke schön nochmal, Herr Henze. Ich wünsche Ihnen da wirklich, wo Sie jetzt gerade sind. Wo sind Sie jetzt?
In Braunschweig.
In Braunschweig, im
Ja.
schönen Braunschweig, grüße ich Sie dahin und hoffe, wir sehen und sprechen uns bald wieder bei uns im schönen Baden-Württemberg.
Klar, vielen Dank.
Bitte schön. Ich sage jetzt einfach mal in die Runde. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Herzlichen Dank für dein Interesse, deine Zeit und vor allen Dingen fürs Zuhören. Falls du Fragen hast oder Unterstützung in deinem Alltag als Führungskraft suchst, melde dich einfach gerne bei mir. Wir verabreden uns dann in Zoom und schauen, wie die richtige Strategie für dich aussehen könnte. Das kann eine Weiterbildung, Fortbildung, ein Coaching, ein Mentoring oder etwas ganz anderes sein, eben etwas, das zu dir und deiner Situation passt. In den Shownotes findest du die Kontaktwege zu mir. Ein Rezept gibt es diesmal leider nicht. Schau doch einfach mal in die Kochbücher. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir genussvolle Tage. Tschüss, tschüss.